Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und liebe alle dazwischen. Ich bin Johanna, die Moderatorin der heutigen Podcast-Folge, und ich habe ein kleines Vorwort für euch mitgebracht. Daran könnt ihr schon erkennen, dass es sich hier um eine besondere Folge handelt. Die ist nämlich zweigeteilt. Ich habe nämlich im Juli 2025 meine Weiterbildung zur systemischen und agilen Organisationsentwicklerin beendet. Und im Zuge dessen haben wir eine Abschlusspräsentation vorbereiten müssen. Diese Abschlusspräsentation haben ich und mein Team in Form eines Live-Podcasts gemacht. Das heißt, die ersten 20 Minuten dieses Podcasts werdet ihr genau unsere Abschlusspräsentation hören, die wir natürlich live mitgeschnitten haben für euch. In diesem 20-minütigen Gespräch geht es eben darum, dass wir ein Praxisprojekt im Zuge der Weiterbildung abschließen mussten. Und dieses Praxisprojekt haben wir mit LSP, also Lego Serious Play, bearbeitet. Das heißt, hier reden wir eben genau darüber, wie sich das entwickelt hat, der Gedanke angereift ist, mit LSP zu arbeiten, und vor allen Dingen, wie sich das für die Menschen angefühlt hat, die das nicht, wie ich, als täglich Brot schon sowieso nutzen. Der zweite Teil der Folge wird dann eben ein Gespräch sein mit einem meiner lieben Fortbildungskollegen, mit dem Sebastian Horndasch. Und Sebastian war das erste Mal mit LSP tatsächlich in Berührung gekommen durch unsere Weiterbildung und hat sich dann aber darüber hinaus noch ausbilden lassen und nutzt jetzt LSP auch weiterhin. Das heißt, hier haben wir einen sehr, sehr schönen Dreh drin in der heutigen Folge von wirklich dem allerersten Hören, wie Menschen mit Klemmbausteinen arbeiten, bis hin zum dann tatsächlichen Erleben vor Ort in einem Praxisprojekt und auch in einem Unternehmen, in einer Firma drinne, und dann sogar über die Begeisterung noch hinaus das eigene Nutzen davon. Und ich freue mich da total drüber, weil all die Personen, die ihr gleich hören werdet, mir sehr, sehr ans Herz gewachsen sind und auch das Unternehmen, über das wir hier sprechen, wirklich einen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Deswegen freue ich mich sehr, wenn es euch genauso geht und ihr euch einfach ein bisschen mitreißen lassen könnt heute. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben etwas Ungewöhnliches vor, und zwar einen Live-Podcast. Liebe Leute hier vor Ort, liebe Hörerinnen und Hörer an den Bluetooth-Kopfhörern, herzlich willkommen. Svenja, was haben wir heute hier vor?
Ja, Sebastian, danke dir. Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise. Und es geht konkret um die Lebenshilfe Trier, es geht um Organisationsentwicklung und es geht um Lego.
Lego, da bin ich natürlich dabei, ganz, ganz klar. Aber wollen wir erstmal in die Vorstellung gehen? Wir sind ja ein paar mehr Leute hier vorne.
Ja, dazu sollten wir vorab definitiv noch was erklären, sonst könnte es nämlich echt ein bisschen peinlich klingen. Was meinst du, Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten uns im Vorhinein als Team zusammengesetzt und wir haben jeweils für die anderen Charakterisierungen entworfen. Heißt, was wir jetzt gleich über uns selbst sagen, das haben die vier anderen für uns entworfen. Das ist also jetzt kein Selbstlob.
Ja, und ich glaube, ich kann hier für alle sprechen, die am Tisch sitzen, wenn ich sage, es war echt, echt schön, wie wir uns einander gesehen haben. Und Johanna, möchtest du vielleicht den Anfang machen?
Ja, total gerne. Hallo, ich bin Johanna Müller und mich haben die anderen beschrieben als agilen Ruhepol und als die pragmatische Macherin.
Ja, hallo, ich bin Renaud Christoph und ich bin als Qualitätscheckerin und Strukturgeberin unterwegs.
Hallo zusammen, mein Name ist Kerstin Jordan und die anderen haben mich die entspannte Lösungsorientierte genannt.
Ja, und von mir auch nochmal ein Hallo, mein Name ist Svenja Wenner und mich haben die anderen als kundenorientierte Vorausdenkerin beschrieben.
Und ich bin Sebastian Horndasch und für die anderen bin ich der Schönschreiber und der Um-die-Ecke-Denker. So, jetzt wissen wir, wer hier alles ist, aber warum sitzen wir eigentlich hier? Dazu würde ich gerne mit Johanna Müller sprechen, dem agilen Ruhepol der Gruppe, ihr erinnert euch. Johanna, was ist die Lebenshilfe Trier überhaupt?
Ja, die Lebenshilfe Trier ist erstmal ein sozialer Träger, das heißt, die haben ganz, ganz viele Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, das heißt, die haben inklusive Kitas, die haben Wohnangebote inklusive, die haben zum Beispiel Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen, Förderschulen etc. etc. Dabei betreuen sie ungefähr 400 Menschen und haben selbst über 300 Mitarbeitende, es ist also ein ziemlich großer Haufen, großes Unternehmen.
Und wozu brauchten die uns jetzt?
Die Kurzfassung ist, dass die Lebenshilfe Trier neue KollegInnen braucht und das sehr, sehr dringend. Das Problem ist, dass der Fachkräftemarkt in Trier recht klein ist, aber die Konkurrenz ist groß, vor allen Dingen, weil auch Luxemburg direkt nebendran ist, die bedeutend höhere Löhne zahlen. Das heißt, sie wollten sich anstrengen, um mitzuhalten, und die große Frage war halt, wir wollen das Recruiting verbessern. Frage war, wie?
Da hatte doch die Lebenshilfe Trier bestimmt schon selbst eine Idee, oder?
Klar. Also das Ding war, dass erstmal die Idee zu uns kam, Mitarbeitende werben Mitarbeitende. Das heißt, ein Programm, das kennt man so auch aus der Industrie, wenn ich jemanden anwerbe, dann gibt es für mich einen finanziellen Bonus. Das heißt, unser initialer Auftrag lag eigentlich auch darin, dieses Programm bei der Lebenshilfe Trier zu implementieren. Mitarbeitende werben Mitarbeitende.
Wie hat das Recruiting denn überhaupt in der Vergangenheit funktioniert? Weil irgendwie sind die ja auch an Leute gekommen.
Genau. Also es gab natürlich verschiedene Wege, wie überall, aber hier vor allen Dingen mit diesem Anwerben, das ist immer so aus Versehen passiert. Also die Mitarbeitenden, die lieben ihren Job, die haben auch schon Leute angeworben, aber das ist immer eher nebenbei passiert, ohne Plan. Deswegen ging es für uns vor allen Dingen erstmal darum, wie bauen wir einen Rahmen, um aus diesem Zufall auch ein System bauen zu können.
Du hattest ja auch eben schon gesagt, initialer Auftrag. Das deutet ja schon an, dass der sich verändert haben könnte, oder?
Ja, das hat er. Am Anfang war es irgendwie für uns, ein Bonus für Mitarbeitende, Mitarbeitende zu implementieren. Das ist easy, das kriegen wir super leicht hin. Das hat sich aber am Ende dann doch ein bisschen komplexer herausgestellt, als wir es eigentlich erhofft hatten.
Wäre es nicht so, wäre der Podcast ja auch ziemlich kurz. Und dazu haben Kerstin und Svenja ein bisschen was zu berichten. Svenja, magst du die Moderation übernehmen?
Ja, ich übernehme an der Stelle gerne wieder Sebastian. Und Kerstin, vielleicht lasst uns kurz an den Anfang unserer Reise springen. Und der Auftrag, der klang ja damals wie ein Quick Win. Führt bitte ein Mitarbeitende-Werben-Mitarbeiter-Programm ein, oder?
Ja, genau. Das klang am Anfang so einfach. Nach unserem ersten Call mit dem Auftraggeber dämmerte es uns aber schon. Die eigentliche Frage lautet möglicherweise gar nicht, wie hoch ist die Prämie oder welchen Bonus braucht es, sondern vielleicht vielmehr, wer fühlt sich überhaupt zuständig fürs Recruiting und welche strukturellen Hemmnisse gibt es? Wir ahnten da, hinter dem sichtbaren Auftrag steckt ein viel, viel größerer.
Ja, total. Ich erinnere mich noch gut, dass nach jeder Schleife die Erkenntnis eigentlich wuchs. Das Prämienmodell kuriert Symptome, aber allerdings nicht die Ursache.
Richtig, denn daran sieht man auch ganz gut, wie wichtig eine gute Auftragsklärung ist, gerade zu Beginn. Wir hatten Hypothesen aufgestellt, relativ schnell, die da lauteten, die Rollen sind vermutlich unklar, Prozesse intransparent, HR am Limit, Recruiting als Blackbox. Und unsere interne Notiz lautete dann wörtlich, der Ansatz adressiert vermutlich nur Symptome, sondern das Recruiting braucht tatsächlich eine systemische Verankerung. Wir sind dann mit dem Klienten in ein zweites Gespräch gegangen und waren dann gespannt, wie er darauf reagiert, denn jetzt lag der Fokus auf den Rahmenbedingungen. Wer entscheidet, wer kommuniziert, wo hängen die Silos? Und gemeinsam haben wir uns dann mit unserem Kunden an einen neuen Scope des Auftrags herangetastet.
Ja, sag Kerstin, wie hat der Klient denn konkret drauf reagiert? Das kann ja auch problematisch sein oder sogar Widerstände auslösen.
Ja, es hätte es sein können, aber nicht so mit der Lebenshilfe Trier. Der Klient hat total positiv drauf reagiert. Insgesamt kann man wirklich auch sagen, die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Trier, die hat uns wirklich vom Hocker gehauen. Das war zu jeder Zeit super positiv und hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und dieses Offenlegen unserer Hypothesen beim Auftraggeber hat tatsächlich schon direkt eine Reflexion bei ihm ausgelöst. Und er merkte, dass das Problem vermutlich eben viel tiefer reicht, als einfach nur eine Prämie zu installieren.
Ja, ich erinnere mich, das war echt tatsächlich so. Und mit jeder Iteration wuchs das gemeinsame Problemverständnis. Erst danach konnten wir eigentlich den Auftrag sauber und final neu fassen und beschreiben, nämlich systematische Optimierung der internen Rahmenbedingungen für Recruiting statt bisher Mitarbeitende werben Mitarbeitende. Und klasse Ergebnis, wie ich finde. Was ist dein Fazit, Kerstin, zur Auftragsklärung?
Mein Fazit ist ganz klar, Auftragsklärung ist neben eben nicht nur ein Formular, das abzuarbeiten ist, sondern hier braucht es einen richtigen, echten Dialog, für den man sich Zeit nehmen sollte und der kein Mehraufwand ist, sondern bereits eine erste Beratung ist. Der Auftrag hinter dem Auftrag erscheint erst, wenn man wirklich die systemische Lupe mehrfach scharf stellt und das lohnt sich tatsächlich. Denn ohne unsere Schleifen hätten wir heute für die Lebenshilfe Trier vermutlich nur ein Bonusprogramm. Jetzt haben wir einen Kulturimpuls.
Ja, danke dir an der Stelle, toll zusammengefasst. Und wenn wir nochmal auf unsere Reise zurückschauen, da war ja ein Meilenstein im Februar unser Workshop bei der Lebenshilfe Trier vor Ort. Und unser Ziel war, dass wir implizites Wissen sichtbar machen wollten, und methodisch ist uns das mit der Lego Serious Play Methode gelungen. Und ja, Reno, an dich, magst du uns vielleicht mit in die Methode einführen?
Ja, total gerne. Ich erkläre euch jetzt die Lego Serious Play Methode in, ja, ich versuche unter 3 Minuten zu bleiben. Also Sebastian, du stoppst die Zeit für mich. Lego Serious Play Methode ist wie ein kindliches Lernen. Stellt euch vor, Kinder bauen Burgen, Raketen, ganze Städte und begreifen Zusammenhänge, ohne es zu merken. Und genau dieses Prinzip nutzten im Jahr 1996 zwei Professoren einer Schweizer Wirtschaftsschule. Sie haben eine Methode entwickelt, die komplexen Themen hilft, wenn das Reden alleine nicht hilft. Und am Anfang, als die Jo gesagt hat, wir werden diese Methode bei Lebenshilfe Trier anwenden, war ich total skeptisch. Ich dachte, das kann nie funktionieren. Aber ich war leider die Einzige, die skeptisch war. Und ich glaube, deswegen darf ich die Methode jetzt auch vorstellen. Ja, wir haben diese Methode angewendet, weil wir eigentlich herausfinden wollten, ob unsere Hypothesen stimmen. Unsere Leitaufgabe an die Teilnehmer des Workshops war: Baue ein Modell, das zeigt, wie eure Zusammenarbeit bei der Mitarbeitergewinnung funktioniert. Der grobe Ablauf solches Workshops ist immer gleich. Also zuerst kommt eine Mini-Bau-Challenge, das ist für die Skeptiker, die noch nie was mit Lego zu tun hatten, wie mich. Danach kommen schon die Einzelmodelle, Storytelling-Runde und gemeinsames Systemmodell. Was während dem Workshop passierte, das hat uns, glaube ich, alle umgehauen. Wir hatten keine trockenen Diskussionen und es entstanden lebhafte Symbole, die bis jetzt im Gedächtnis geblieben sind. Also ich werde jetzt mal die Schatzkiste, die prall gefüllt war mit also die eigentlich symbolisieren sollte, die ungenutzten Potenziale in den Teams. Wir hatten eine hohe Mauer, die zeigte, wie intransparent manche Prozesse sind, und wackelige Brücken, die symbolisierten, wie unstabil manche Kommunikationswege sind. Was war genial daran, wenn die Teilnehmer einfach etwas nicht ausdrücken konnten, haben sie angefangen mit Händen zu bauen. Und dank dieser Lego-Steine hatten wir tatsächlich wunderbare Bilder zu sehen bekommen. Und das Beste war, jeder kam zu Wort. Also es war egal, ob Praktikant, Geschäftsführer, da ist einfach jeder gehört. Die goldene Regel ist, alle bauen, alle erzählen, keine Kommentare während der Storytelling-Runde, und so bekommt jede Stimme 100%ige Redezeit. Wir hatten in 3 Stunden 2 große Landschaftsmodelle und Erkenntnis, nicht Geldprämie, sondern Transparenz und die Leidenschaft der Mitarbeitenden sind die wahren Hebel. Und die Magie dieser Methode ist, sie schafft in kürzester Zeit Klarheit, für die wir sonst Monate gebraucht hätten. Und das Schönste daran war, das hat uns allen unheimlich viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Ich habe die Zeit gestoppt, exakt 3 Minuten. So, jetzt soll es aber um die Ergebnisse gehen. Wir haben dafür jetzt wieder Johanna und Kerstin am Start. Ihr habt gesagt, ihr wollt uns im Wechsel erzählen, was wir so rausgefunden haben. Und Johanna, magst du anfangen?
Gerne. Ich kann mit dem dicksten Brocken starten, den wir gesehen haben, und zwar die Blackbox, die es um das Thema Recruiting gab. Also es war irgendwie gar nicht klar, was passiert, wenn so eine Bedarfsmeldung reingeht. Das hat der Workshop gezeigt. Also irgendwie die Timeline war irgendwie unklar. Es kam keine Rückmeldung, wirklich Zuständigkeiten waren unklar. Es gab kein Tracking, wo was jetzt steht. Das heißt, die Bewerbenden, die waren irgendwie ein bisschen nervös, aber auch die Fachbereiche, die ja um Hilfe gebeten haben.
Und da haben wir eine ganz klare Empfehlung ausgesprochen, nämlich Transparenz. Alle Beteiligten müssen wissen, was sie erwarten können und wer was wann macht.
Das zweite Thema war das recht passive Mandat von der HR, also Human Resources, Personalabteilung. Die haben gewartet, bis irgendjemand Hilfe gerufen hat, und die Workshop-Beteiligten haben das so ein bisschen bestätigt. Und die HR dachte sich halt bisher so, naja, Prozesse selbst gestalten, irgendwie Kampagnen aktiv lostreten, da haben wir irgendwie keine Zeit für und halt auch kein Mandat.
Deshalb unsere Empfehlung: HR wird kompletter Prozess-Owner. Ein erster Schritt, ein klarer Eskalations- und Freigabepfad. HR darf selbst Maßnahmen starten. Und idealerweise sollte es die Ressourcen geben, dass HR-Leute die Häuser proaktiv beraten. So wandern wir von "bitte unterstützen" zu "wir treiben das".
Genau. Und das dritte Learning, und das war vielleicht so unser größter Hebel, den wir gesehen haben, war ein authentisches Employer Branding. Also das, was wir krass beeindruckend fanden, war, die Leute, die lieben ihren Job bei der Lebenshilfe Trier, und das auch irgendwie zu nutzen, dieses riesige Commitment, was da zu spüren war, ja, das haben wir irgendwie ein bisschen vermisst. Also dieser Charakter kam in Stellenanzeigen nicht oder wenig rüber. Die Stellenanzeigen wirkten irgendwie veraltet, die Fotos waren überhaupt gar nicht repräsentativ und irgendwie jede Einrichtung hat auch so ein bisschen eine andere Sprache gesprochen. Das hat irgendwie sehr formell gewirkt und hat überhaupt gar nicht diese Wärme ausgestrahlt, die wir eigentlich vor Ort zu spüren bekommen haben. Und da dachten wir uns, naja, irgendwie das Potenzial liegt ja sogar direkt vor den Füßen.
Und das haben wir aufgenommen und einen Handlungsimpuls draus in unserem Bericht aufgenommen, nämlich echte Geschichten zeigen. Die Mitarbeitenden, die so leidenschaftlich sind und die wir so leidenschaftlich erlebt haben, als Testimonials in Fotos zu verwenden, in 60-Sekunden-Clips über ihre Erfahrungen sprechen lassen. Auch einheitliche Job-Ads sollte es geben, mit einer gleichen Struktur, klaren Benefits, frischen Bildern, alles in der zentralen Vorlagebibliothek, so dass man sich da wirklich draus bedienen kann. Und ganz wichtig, Erlebnisformate gestalten. Messen, Tagespraktika, Bewerbende sollen Inklusion live erleben können.
Ja. Und wenn man das so auf 3 Punkte runterbricht, dann war so unser Fazit gewesen, das erste ist diese Transparenz schaffen, also diese Blackbox um HR irgendwie auflösen und entsorgen, um diesen ganzen Prozess. Der zweite Punkt war, aus der HR von Zuschauenden, die wirklich zu Steuermännern und Steuerfrauen zu machen, also in die Proaktivität reinzubringen. Und das dritte war, ja, das Herzblut der Mitarbeitenden auch irgendwie daraus Geschichten eben machen. Also die Lebenshilfe Trier spricht dann quasi einfach für sich selbst.
Ja, und ich glaube, damit haben wir wirklich Impulse geliefert, damit sich in Sachen Recruiting bei der Lebenshilfe Trier was bewegen kann und darf. Und damit zurück zu euch, Svenja und Sebastian.
Ja, vielen Dank. Das waren die Ergebnisse. Aber es war ja auch ein Lernprojekt für uns. Und da ist die Frage, Reno, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, was hat unser Team unterwegs gelernt?
Ja, stell dir 5 Menschen vor, die sich freiwillig in ein OA-Projekt stürzen, alle mit Jobs, Deadlines und dem normalen täglichen Wahnsinn, den wir immer alle haben. Und als wir uns am Kick-Off-Tag ein Versprechen gegeben, Transparenz, hieß es, wer Hilfe braucht, soll es laut sagen, wer Unterstützung oder wer nicht mitkommt, ist es für alle kein Problem. Also es gab kein Augenrollen und wir haben immer alle zueinander gehalten. Ich glaube, das war ein Learning.
Ja, und ich glaube, dieser Kick-Off, der hat uns alle von Beginn an ziemlich super viel Sicherheit gegeben. Welche Learnings haben wir noch mitgenommen, Reno?
Ja, dahinter steckt Learning Nummer 2, Neugier als Projekttreibstoff. Statt nach dem ersten Geisterblitz loszurennen, haben wir uns immer wieder gefragt. Und wenn es ganz anders ist, und das hat uns davon bewahrt, blind der ersten Idee zu folgen.
Ja, das hat natürlich manchmal auch wie Stillstand gewirkt, wenn wir immer noch mal eine Runde gemacht haben. Aber im Nachhinein war es exakt das Richtige. Reno, hast du noch mehr Learnings?
Klar, Hypothese ist nicht gleich Wahrheit. Der größte Aha-Moment kam beim Klienten. Anfangs war die Annahme ja, dass eine Prämie richtig helfen könnte. Doch jede Schleife zeigte neue Risse im Bild und letztendlich hat sich diese Hypothese beim Klienten falsch erwiesen.
Ja, und ich erinnere mich noch sehr gut an unser damaliges Meeting, in dem wir dann den Satz gesagt haben, vielleicht stimmt unser schönes Modell ja gar nicht. Und es fühlte sich rückblickend betrachtend erstmal ganz schön doof an, aber letztendlich kamen wir voran.
Ja, so ist es. Wir haben Hypothesen gebaut, verworfen und wieder neu gebaut. Und plötzlich stand nicht mehr Prämie im Zentrum, sondern Prozesstransparenz und Employer Branding. Um es OE-mäßig auszudrücken, wer seine Annahmen zu sehr liebt, verliert den Blick für die Realität.
Ich würde das einfach jetzt mal zusammenfassen, was du uns gerade gesagt hast, in 3 Punchlines. Nummer 1 wäre Transparenz first. Also alles offen auf dem Tisch, auch unfertige Gedanken. 2. Punchline wäre Neugier statt Gewissheit. Also lieber nochmal fragen, selbst wenn man glaubt, man weiß schon alles. Und Nummer 3, Hypothese ist eben nicht gleich die Wahrheit. Ne? Man sollte seine Hypothesen mögen, vielleicht auch lieben, aber auf gar keinen Fall heiraten, weil im Zweifelsfall müssen die halt auch wieder weg. Würdest du das so unterschreiben, Reno?
Auf jeden Fall.
Super, ich danke dir. So, wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz. Svenja, wie machen wir jetzt weiter?
Ja, wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf uns und schauen, was wir eigentlich ganz konkret gelernt haben. Ich denke, im Podcast ist da ja schon einiges durchgeklungen. aber ich möchte euch jetzt bitten, in wenigen Sätzen einfach nochmal zu sagen, was ihr persönlich mitgenommen habt aus dem Projekt und auf unserer Reise. Und Kerstin, magst du beginnen?
Sehr gerne, Svenja. Ich bleibe neugierig, mutig und offen, denn es ist nie so, wie es auf den ersten Blick scheint. Johanna, was meinst du?
Ja, danke schön. Ich will einen Känguru zitieren. Das hat nämlich mal gesagt, weißt du, was passiert, wenn man sich immer alle Türen offen hält? Dann zieht's, mein Freund. Dann wird man krank. Und genauso habe ich es auch in der OE erlebt. Also sucht euch die Brocken mit dem meisten Mehrwert raus und nicht alles auf einmal angehen. Das funktioniert meistens nicht. Reno, wie war es bei dir?
Ja, also ich nehme mit, dass die richtigen Fragen wichtiger als schnelle Antworten sind. Schleifen im Prozess bedeuten Tiefgang, nicht Stillstand. Und Diversität nicht nur im Team ist kein Hindernis, sondern ein Geschenk. Sebastian.
Ja, ich sag Achtung, Vorsicht vor zu schnellen Antworten. Man muss vor allem ganz, ganz viele schlaue Fragen stellen. Das ist die Herausforderung. Svenja, was ist dein Learning?
Ja, mein absolutes Learning, keine Beratung ohne Auftrag. Und an der Stelle ganz herzlichen Dank an die Lebenshilfe Trier für diesen wundervollen Auftrag. Und an euch, liebe Projektgruppe, herzlichen Dank an die gemeinsame Zeit und die gesammelten Erfahrungen. Und ja, damit endet nun unsere Reise und auch gleichzeitig der heutige Podcast. Von daher vielen Dank fürs Zuhören.
Bevor es losgeht, Werbung in eigener Sache. Wir sprechen in dieser Folge über Lego Serious Play. Von den ersten Zweifeln bis hin zu den Erfolgen. Und wenn du Lust bekommst, mehr über die Methode zu erfahren, wo man mit Legosteinen neue Perspektiven öffnen und Lösungswege aufzeigen kann, dann schau doch einfach mal in unserem offenen Training rein. Dem Lego Serious Play Facilitator. Wenn das für dich ein alter Hut ist, dann schnupper doch eigentlich viel lieber in unser LSP Advanced Training rein. Also du kannst dich auf Deep Dives freuen und ein bisschen rumnerden mit anderen erfahrenen Facilitatern, die mehr aus den Klemmbausteinen rausholen wollen. Wenn du lieber in kleinen abgeschlossenen Paketen lernst, dann haben wir den LSP Online Kurs. Das ist quasi wie dein liebster Serienmarathon, nur mit kleinen Lego-Wissenshappen. Oder wir kommen zu dir, so wie wir es getan haben bei dem Fall, über den wir heute in dieser Folge reden werden. Also alle Infos zu all diesen Dingen findest du auf helloagile.de unter Trainings und Ausbildungen bei LSP. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist Johanna und ich möchte gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als auf den ersten Blick scheint. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam ein in all seine Facetten. Heute bin ich, Johanna, eure Podcast-Hostess und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der Frage, wie Strategieumsetzung in einem Unternehmen aussehen kann. Das Framework meiner Wahl ist hier ganz klar OKR, also Objectives und Key Results, aber ich unterstütze Teams und Führungskräfte und gesamte Organisationen dabei, die Methodik zu verstehen, das Framework zu adaptieren und die Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken. Und heute habe ich einen Gast bei mir, auf den ich mich ganz besonders freue. Ich habe ihn nämlich vor jetzt über einem Jahr, fast anderthalb Jahren kennengelernt, bei einem gemeinsamen Weiterbildungsnugget, was wir gemacht haben, zur Organisationsentwicklung. Vor mir sitzt Sebastian Horndasch, ich freue mich sehr. Sebastian hat Politik und VWL studiert und ist großer Podcast-Fan und das schon seit 2005. Das war eine Zeit, in der ich noch gar nicht wusste, dass das existiert, sowas wie Podcasts. Und er leitet das University Future Festival beim Stifterverband. Also das ist die größte Veranstaltung zur Innovation in der akademischen Bildung in der Dachregion. Also aus Weiterbildung, alles, was mit Wissen zusammenhängt, da seid ihr eben genau richtig. Und er lebt in Berlin mit zwei Kindern, also vielschichtig aufgestellt, würde ich sagen. Hallo Sebastian, es freut mich sehr, dass du da bist heute.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, Johanna.
Cool, und wie immer bei diesem Podcast haben wir so die erste Check-in-Frage. Und da du ja so schön mir erzählt hast, dass du großer Podcast-Fan bist, ich also auch davon ausgehe, dass du sehr breit aufgestellt bist mit den ganzen Podcasts, die du schon gehört hast, wäre die Frage, die mich interessiert, aus deiner Sicht, welcher Podcast fehlt denn noch auf dem Markt?
Wenn ich das wüsste, dann hätte ich ja jetzt auch schon meinen eigenen Podcast. Ich merke es immer dann, wenn ich einen richtig guten Podcast entdecke für mich, ein neues Format, wo ich denke, ah genau, das ist genau das, was es gebraucht hat. Diese Momente habe ich immer mal wieder, aber die schlagende Idee habe ich jetzt noch nicht.
Okay, aber dann dürfen wir uns drauf freuen, wenn du es dann endgültig hast, dich auch als Podcast-Kollege dann begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf jeden Fall. Cool. Wir sind ja quasi heute zusammengekommen, weil wir gemeinsam vor, ich glaube im Februar war das diesen Jahres, also nee, letzten Jahres, wenn die Folge rauskommt, also 2025, im Februar hatten wir einen Termin gemeinsam gehabt bei der Lebenshilfe Trier. Und da sind wir rangegangen im Zuge unserer Fortbildung zur Organisationsentwicklerin und zum Organisationsentwickler und haben versucht, einen Case da aufzuarbeiten, irgendwie die Diagnosephase reinzugehen. Und wir haben uns damals kennengelernt, um daran zu arbeiten. Und ich kannte LSP als Methode ja schon. Das ist hier bei Hello Agile ja einer unserer Hauptdinger, mit denen wir arbeiten. Du kanntest LSP bis zu dem Zeitpunkt ja nur von einem kurzen Wissensnugget, was wir an dem Tag bekommen haben. Was waren denn so deine ersten Gedanken zu LSP?
Ich bin, was solche Sachen angeht, total offen. Ich liebe Lego. Ich war ein absolutes Lego-Kind. Insofern war ich eher dankbar für deine Idee, du hattest das eingebracht, mit LSP zu arbeiten. Weil ich hatte schon lange den Gedanken, oh, LSP, da habe ich Lust drauf, da will ich mehr zu lernen, da will ich mehr zu wissen. Ich hatte vorher die Gelegenheit nicht so gehabt, vielleicht auch nicht den krassen inneren Antrieb. Und das so mitnehmen zu können, da auch von dir zu lernen, von euch zu lernen, das war für mich total inspirierend.
Cool. Das ist ja eine sehr, sehr genial, positive, schöne Sicht. Hast du auch andere Sichten mitbekommen im Zuge unserer Fortbildung?
Ja, klar. Ich war sofort an Bord. Nicht jede von uns. Ich bin der einzige Mann im Team, deswegen kann ich das generische Femininum benutzen ansonsten. Nicht jede von uns war sofort an Bord. Ich glaube, da war einfach so dieser klassische Widerstand von wegen komische Methode, zu spielerisch, ist das seriös genug? Letztlich waren diese Widerstände aber auch relativ schnell weg.
Ist es denn so, dass du die Angst aber irgendwie mitgenommen hast? Also die Widerstände zu hören ist ja immer eine Sache, aber die lassen einen ja meistens nicht los. Hat dich das irgendwie noch beschäftigt auch?
Ich bin, was solche Sachen angeht, total offen. Ich liebe Lego, ich war ein absolutes Lego-Kind. Insofern war ich eher dankbar für deine Idee, du hattest das eingebracht, mit LSP zu arbeiten. Weil ich hatte schon lange den Gedanken, oh, LSP, da habe ich Lust drauf, da will ich mehr zu lernen, da will ich mehr zu wissen. Ich hatte vorher die Gelegenheit nicht so gehabt, vielleicht auch nicht den krassen inneren Antrieb. Und das so mitnehmen zu können, da auch von dir zu lernen, von euch zu lernen, das war für mich total inspirierend.
Cool. Das ist ja eine sehr, sehr genial, positive, schöne Sicht. Hast du auch andere Sichten mitbekommen im Zuge unserer Fortbildung?
Ja, klar. Ich war sofort an Bord. Nicht jede von uns. Ich bin der einzige Mann im Team, deswegen kann ich das generische Femininum benutzen ansonsten. Nicht jede von uns war sofort an Bord. Ich glaube, da war einfach so dieser klassische Widerstand von wegen komische Methode, zu spielerisch, ist das seriös genug? Letztlich waren diese Widerstände aber auch relativ schnell weg.
Ist es denn so, dass du die Angst aber irgendwie mitgenommen hast? Also die Widerstände zu hören ist ja immer eine Sache, aber die lassen einen ja meistens nicht los. Hat dich das irgendwie noch beschäftigt auch?
Als einziges Bedenken hatte ich eigentlich, wie kommt das bei den Leuten an? Man weiß ja nicht, mit wem man zu tun hat, Lebenshilfe Trier, da hatte ich nicht ein Gefühl dafür, wen wir da vor uns haben würden. Und ob es da vielleicht auch Leute gibt, die das dann irgendwie ja, blöd finden, die da keine Lust drauf haben, die das finden, okay, das ist Zeitverschwendung. Das war das einzige Bedenken, was die Methode angeht. Ansonsten, ich hatte eure Weiterbildung als Vorbereitung gemacht. Das hat mir sehr geholfen. Nichtsdestotrotz war es das erste Mal, dass ich eine Co-Leitung hatte von Lego Serious Play Workshop. Und da geht man natürlich selbst immer an so eine Aufgabe, wenn man sie zum ersten Mal macht, mit Respekt dran. Ne?
Voll. Du hast gerade schon angeschnitten, dass du bei uns quasi die Ausbildung dazu genossen hast. Was war denn dein Weg bis zum Workshop hin, was LSP angeht? Also wo genau hast du dein Wissen hergenommen?
Genau, also ich habe tatsächlich direkt eure Weiterbildung gemacht online. Ich habe die als sehr kurzweilig empfunden. Da ich Kinder habe, hatte ich natürlich auch Lego-Steine zur Hand. Das heißt, ich konnte auch die Bauaufgaben immer wirklich genau so zu Hause nachbauen. Hat ja vielleicht nicht jeder Lego-Steine zu Hause, nicht jeder Erwachsene. Insofern, ja, das war's. Das zweite war natürlich, dass wir uns Regiepläne angeguckt haben, dass wir ja untereinander abgesprochen haben, wie wir diesen Workshop machen würden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich einen Workshop leite. Insofern, da gibt's natürlich einen Haufen Übertragungswissen. Aber genau, für mich war eben, in diesen Deep Dive zu gehen, mit eurer Online-Schulung, das war schon die Hauptvorbereitung und sehr, sehr hilfreich.
Das habe ich auch irgendwie so wahrgenommen oder gemerkt bei dir, dass du so eine Art Sicherheit und Ruhe auch bekommen hast dadurch, dass du das auch schon mal alles selbst haptisch mitarbeiten konntest während dem Workshop, was die anderen aus der Gruppe teilweise ja nicht hatten. Wie hast du das denn wahrgenommen auch bei dem, ich nenne es jetzt mal Kunden- oder Klientensystem, bei dem wir waren, also die Lebenshilfe Trier. Mhm. Da war ja ein Auftrag gewesen, dass wir reinschnuppern sollten, eben ich glaube die Aufgabenstellung, Mitarbeitende werben Mitarbeitende. Also wie kann die Lebenshilfe Trier quasi das Netz an wirklich gut ausgebildeten Mitarbeitenden ausweiten, die auch Bock auf den Job haben? Mhm. Und wir sind hier reingegangen mit der Fragestellung, wie können wir eigentlich eine Diagnose starten? Also wie können wir erfahren, ob das Problem, was wir zu dem Zeitpunkt ja noch von den Führungskräften, also von der Geschäftsführung zum Beispiel geschildert bekommen haben, ob das bei den Teilnehmenden genauso ist? Was hast du da irgendwie wahrgenommen oder hättest du noch irgendwie andere Diagnosemittel dir vorstellen können, auch noch neben LSP? Oder war dir direkt auch irgendwie klar, dass das ein Match sein könnte?
Also, da ich selbst nicht LSP erfahren war, ohne deinen Input wäre ich selbst nicht auf die Idee gekommen, LSP zu nutzen. Ich wäre wahrscheinlich auf klassische Interview- und Brainstorming-Formate gegangen. Wahrscheinlich hätte man es ein bisschen gemischt, vielleicht vorher irgendwie ein ganz paar ausgewählte One-on-One-Interviews, dann eben in der größeren Gruppe, dass man irgendwie mit Metaplanwänden arbeitet, Fragen stellt, verschiedene Phasen macht. Der Klassiker, wie wir das aus ganz, ganz vielen Workshops kennen. Das Ganze eben als LSP zu machen, hatte mich allerdings sofort überzeugt, weil ich eben auch gerade so diese ja, vielleicht etwas emotionalere und ein bisschen kreativere und ein bisschen weniger auf so festen Schienen laufende Art gerade bei so komplexen Problembeschreibungen, bei so Fragen von, okay, wie können wir eigentlich vorgehen? Es gibt irgendwie so viele mögliche Pfade. Was passt denn da eigentlich? Dass ich das da dann als sehr, sehr passend empfunden hatte.
Und du hast ja auch eben schon so ein bisschen von der Emotionalität und Kreativität erzählt, die Methode auch inhält. Wie hast du das denn bei unseren Kunden und Kundinnen wahrgenommen in dem Moment?
Die haben insgesamt alle sehr bereitwillig mitgemacht. Ich habe jetzt witzigerweise bei uns intern im Kollegium jetzt auch schon einen LSP-Workshop durchgeführt, werde auch im neuen Jahr einen weiteren mit einem auch Team bei uns im Kollegium durchführen. Da habe ich auch den Unterschied gemerkt. Ich arbeite in einem sehr Workshop-affinen Umfeld. Leute also, die es gewohnt sind, in einem Workshop-Setting zu sein und dann halt irgendwie erstmal anzunehmen, was dann die Moderation sagt und dann sagen, okay, jetzt dann machen wir halt mal. Und da habe ich schon einen Unterschied gesehen. Ich habe, wenn wir uns jetzt angucken, Lebenshilfe Trier, da würde ich sagen, dass es schon einige Leute gab. Also alle wollten sich darauf einlassen, aber einige hatten ihre Widerstände und haben dann auch teilweise sehr simple Modelle gebaut, gerade am Anfang. Das ist gar keine Kritik, das ist eher eine Beobachtung. Und wenn ich mir jetzt irgendwie unser Umfeld angucke, wo alle so Workshop-affin sind, die meisten haben auch noch nie LSP gemacht, aber trotzdem eben Workshop-Settings und Brainstorming. Bei uns kam viel mehr crazy Zeug raus. Mhm. Bei uns war es wirklich riesig und bunt. Also das war, das Ergebnis war letztlich irgendwie, wenn du dir die Bilder anguckst, es ist ein Vergnügungspark. So. Und da würde ich schon sagen, das war für mich nochmal ein Aha-Moment im Nachhinein, als ich das dann so abgeglichen habe mit dem, was in Trier war, aber auch trotzdem verständlich. Das sind Leute, die aus anderen Logiken kommen. Insgesamt finde ich, haben die total super mitgemacht.
Ich finde die Beobachtung gerade mega, mega interessant. Und war auch gerade im Kopf bei mir im Kram, ob ich das auch so schon mal beobachtet habe. Und ich kann das so halb mit beobachten, also dass Menschen, die oft, ich sag mal, abstrakt arbeiten und Dinge aufeinander beziehen müssen, irgendwie sehr theoretisch arbeiten, die haben ganz, ganz schnell so ein sehr großes Modell auf einmal vor sich stehen und schaffen super schnell irgendwie Verbindungen zu anderen Ecken und Modellen und versuchen das sehr, sehr schnell auch in ein Modell wiederzubringen. Und es stimmt aber, während Menschen, die sehr, sehr operativ arbeiten, ja auch oft die sind, die in Silos arbeiten müssen, einfach weil sie da sehr, sehr tiefes Wissen haben. Und die vertreten sehr, sehr viel mehr ihre innere Ansicht. Und ich finde aber genau das ist irgendwie so ein Vorteil, den LSP auch bringt, dass man das miteinander verknüpfen kann. Genau diese Ebenen zwischen sehr Meta-Ebenen und sehr, sehr tiefen Strukturen darzustellen und keine davon werten zu sehen. Ja, also ich finde das eine schöne Beobachtung. Danke dir, das war mega. Wir hatten ja den Luxus gehabt, dass wir in unserer Fortbildungsgruppe zu fünft waren. Das heißt, wir hatten uns ein bisschen aufgeteilt. Wir hatten, ich glaube, ungefähr 20 Teilnehmende für den LSP-Workshop und uns fünf als Facilitator und hatten dann pro Tisch 10 Personen, die gebaut haben und hatten dann 2, die pro Tisch facilitiert haben, Timekeeper gemacht haben und auch mitgeschrieben haben. Und ich war quasi so die Hauptfacilitator, Moderatorin, die PowerPoint-Macht hatte. Wie hast du denn jetzt auch deine Rolle wahrgenommen? Also hast du das, ja, einfach, wie hast du deine Rolle wahrgenommen? Wir halten die Frage mal ganz offen.
Ach, das war total super. Das Gute war, mit dir hatten wir jemanden, der sehr, sehr erfahren war. Du hattest eine sehr, sehr große Sicherheit ausgestrahlt. Und insofern in meiner Rolle als Facilitator am Tisch konnte ich mich immer auf dich beziehen, hatte immer quasi so diese Sicherheit, okay, da ist jemand im Hintergrund, wenn ich irgendwie eine offene Frage habe, die Johanna, die weiß schon, was sie tut. Insofern, das hat es sehr, sehr leicht gemacht. Wie du richtig gesagt hast, das war natürlich eine Luxussituation. Das wird man sicherlich in normalen Settings nicht haben, dass man da zu fünft aufschlägt.
Ja. Und ich fand es so spannend auch, dass wir haben ja gemerkt, dass wir so in dem Fünfergespann eine Richtung eines Spektrums abdecken, was Arbeitsstruktur angeht. Während wir Gegenspielerinnen hatten, die auf dem anderen, auf der anderen Extrem standen. Und zwar, ich rede gerade von, ich weiß gar nicht, Ordnung, vorbereitet sein auf dem Papier. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir unvorbereitet waren, aber wir hatten schon eine sehr, sehr viel lockerere Art und Weise, uns auf das Ding vorzubereiten, als die anderen drei, die teilweise ja mit richtigen Excel-Tabellen, wo die Agenda wirklich minutengenau vorkalkuliert war, weil wir eben auch nicht so viel Zeit hatten. Wie hat das für dich zusammengepasst, dass wir so sehr strukturierte oder die Bedürfnisse hatten nach sehr, sehr viel Strukturierung und gleichzeitig aber ein Instrument dabei hatten, eine Methode, die ja eigentlich total chaotisch wirkt erstmal?
Ja, also meine Grundeinstellung ist immer, dass man immer gucken muss, dass man in Teams immer zu Kompromissen findet und dass man irgendwie auch nicht hingeht und jetzt irgendwie genervt ist, weil natürlich das ist dann schon auch immer wieder man Momente der Irritation hatte oder wo dann halt auch meine Person eine Irritation ausgedrückt hat, so nach dem Motto, ne, warum denn irgendwie macht man das jetzt so last minute? Das hatte man, aber ich finde, auch da gehört eben auch zur Toleranz, dass man das da dann halt jetzt auch jetzt das nicht irgendwie als irgendwie persönlich nimmt, sondern dass man irgendwie sagt, ja, okay, ne, das ist irgendwie, solange irgendwie am Ende was Gutes bei rauskommt, ist das doch cool. Ich persönlich bin ja durchaus ein Fan von detaillierten Zeitplänen. Ich finde, das hilft immer total. Ich arbeite selbst viel mit detaillierten Zeitplänen. Was ich aber ähnlich wie du mache, ich arbeite gerne last minute. Das heißt also, die Excel-Tabelle, die irgendwie total durchstrukturiert ist und in sich logisch ist, das ist total mein Ding. Bei mir kommt sie halt irgendwie, wird sie halt spät fertig. Insofern würde ich ja schon sagen, dass es ein bisschen beides ist, ne? Also aber das gehört dazu. Es gehört dazu, Leute sind unterschiedlich und das sollte man wertschätzen und nicht irgendwie genervt sein.
Schön, ja. Ja, meins ist es nicht. Also, für alle, die irgendwann mal mich kennenlernen, ihr werdet ganz schnell merken, dass die Struktur bei mir jetzt nicht unbedingt der zweite und auch nicht der dritte Vorname ist. Aber ich fand's hat total gepasst, auch diese verschiedenen Arten des Arbeitens irgendwie zusammenzubringen, aber auch zu merken, dass man so ein bisschen abweichen kann während der Agenda, solange es eben nicht ein kompletter Umbruch ist oder wir merken, dass wir trödeln. Deswegen fand ich das auch eigentlich sehr, sehr schön zu wissen, da hat sich jemand so detailliert Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Hattest du denn so einen Top-Aha-Moment, während wir beim Kunden waren? Also gab es einen Moment, der dir im Kopf geblieben ist?
Eher ein Gefühl, und zwar, das flutscht. Dass die Leute letztlich so gut mitgemacht haben und auch sehr wertschätzend dann waren am Ende. Wir haben natürlich eine Abschlussrunde gemacht und da gab es eigentlich nichts als positive Rückmeldungen und so zu sehen, okay, wir gehen dahin, wir gehen in eine Organisation, die vielleicht auch das auch jetzt nicht gewohnt ist, auf so eine Art zu arbeiten. Wir machen da so ein bisschen so ein vielleicht etwas crazy Format und die Leute gehen da raus und sagen, oh cool, das habe ich, dann nehme ich auch für mich was mit, das hat Spaß gemacht, das war sinnvoll. Das würde ich sagen, war vielleicht so der Aha-Moment, wirklich wie gut das geht, LSP.
Schön. Ich hatte als Aha-Moment tatsächlich den, wo Reno, unsere Kollegin quasi aus unserem Beratungssystem, tatsächlich da stand und mit dem Kopf geschüttelt hat. Und Reno war, glaube ich, eine der größten Kritikerinnen. Nicht böse, sondern eher wirklich sie war sich wirklich unsicher, ob das eine Methode ist, die funktionieren kann und wird.
Das ist korrekt, ja.
Und als sie dann da stand, als wir am Ende abgebaut haben und den Kopf geschüttelt hat und meinte, das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich nicht gedacht. Und ich dachte mir so, ah, schön. Das war ein schöner Moment für mich gewesen, ja.
Ja.
Wo hast du denn Grenzen erlebt an dem Tag von der Methode?
Ich würde sagen, die Methode hat ihre Grenzen darin, wenn man jetzt wirklich in eine wirkliche Analysetiefe geht. Letztlich hilft sie sehr, Problembereiche und auch Ideenbereiche, Ideenpfade zu identifizieren. Und dann muss man halt ja aber auch immer gucken, okay, und wie ist es in der Praxis, ne? Wie umsetzbar ist das eigentlich? Was gibt es auch im Zweifelsfall für Sachen, die auf den ersten Blick gut klingen, auch für Hürden, ne? Das kann personelle, das können rechtliche, das kann wirtschaftliche, was auch immer. Ne? Es gibt ja irgendwie alle möglichen Dinge, wo auch gute Ideen in der Praxis dann halt eben doch nicht so gut funktionieren. Deswegen würde ich sagen, das kann immer nur ein Startpunkt sein und dann muss man die Sachen fortsetzen und dann halt eben doch auch eben mit strukturell drauf gucken, okay, was funktioniert und was nicht. Aber wenn man eben mit dieser realistischen Erwartung rangeht, dass es halt eben immer eine Möglichkeit ist, um Probleme und Lösungspfade zu identifizieren. Und dann halt muss man es halt ausarbeiten und das macht man dann halt wieder auf eine andere Art. Dann ist es cool.
Ja. Was mir sehr, sehr bewusst wurde in dem Moment, und ich glaube, das war mir vorher überhaupt gar nicht so klar, wir hatten einen Teilnehmer gehabt, der bei unserer Ah, jetzt muss ich selbst überlegen, wie die Phase heißt. Das ist ja peinlich. Das ist nicht die Check-in-Frage, aber bei dem beim Skill-Building. Also so in den ersten Phasen, der ich fühle mich ins Lego rein, hatten wir Postkarten beschrieben gehabt mit bestimmten Begriffen, die irgendwie rund um dieses Thema gingen, Inklusion von Menschen, also das, was die Lebenshilfe Trier eben als, ich sag mal, Kerngeschäft und Tagesgeschäft hat. Damit eben die Teilnehmer sich einfach mal so ein bisschen reinfühlen können in, wie kann ich so abstrakte Gedanken eigentlich mit einem winzigen Lego-Modell darstellen. Und das sind unsere Postkarten von Hello Agile, das heißt, auf der einen Seite steht groß in Druckbuchstaben Hello und auf der anderen Seite, wenn man sie gewendet hat, stand eben dann der jeweilige Begriff für die Person. Und mir wurde klar, in dem Moment, in dem die eine Person, der eine Teilnehmer Hello versucht hat nachzubauen, weil er eben die Karte nicht gedreht hat, habe ich gemerkt, wenn man den Menschen so sehr einbläut, wie wir es ja tun am Anfang von einem LSP-Workshop, lasst euch bitte auf die Methode ein, seid offen, habt bitte keine, ich sag mal, negativen Unterstellungen dem Ganzen gegenüber und hinterfragt nicht alles, sondern lasst euch einfach leiten. Dass die dann so offen werden und was ein Glück hier, ne, sich so haben leiten lassen von uns, dass mir aufgefallen ist, Mann, Johanna, du musst sehr viel konkreter werden in deinen Arbeitsanweisungen. Der hat genau das getan, was wir gesagt haben. Und ich habe eben nur nicht dazu gesagt, bitte dreht die Karte um. Und das wurde mir so klar in dem Moment. Ich dachte, okay, die Grenze, die liegt auch auf meiner Seite als Moderatorin hier an der Stelle, genau die Anweisungen zu geben, die du gerne gerade hättest. Das war mir, glaube ich, vorher nicht so bewusst gewesen.
Ja, gute Story.
Ja, aber das Hello hat man erkannt. Also das, das war ein sehr gutes inneres Bild nach außen getragen. Sebastian, wir haben ja eben schon darüber geredet, dass so ein bisschen die Kritik am Anfang im Raum stand. Wir haben ja Lego Serious Play als also ganz, ganz kurz mal als Methode vorgestellt bekommen im Rahmen unserer Weiterbildung und haben danach ja eigentlich gar nicht mehr wirklich viel drüber gesprochen. Also wir haben so eine Stunde, glaube ich, war das gehabt und einmal kurz durchgebaut. Und wir haben ja, oder wir hatten diese Luxussituation jetzt gehabt, dass wir Menschen wirklich bei diesem Hinterfragen zusehen konnten und die haben gespürt, was Lego mit einem macht. Was würdest du aber Kritikern und Kritikerinnen sagen, die Lego nur für Spielzeug halten? Was macht diese Methode und warum ist sie so gut?
Ich würde sagen, dass ganz viel Wissen implizit ist, immer. Und dass diese andere Art des Herangehens es fördert, dieses implizite Wissen explizit zu machen. Und dass wir da einfach nochmal einen anderen Zugangsweg haben, als wenn wir uns zusammensetzen und irgendwie jetzt Post-its auf dem Board hauen. Auch die Gefahr von Gruppendenken ist immer größer. Man guckt immer so ein bisschen, was macht der andere und dann setzt man darauf so ein bisschen auf. Und bei Lego fällt das ja aus. Da baut man, letztlich versteht man auch gar nicht, was der andere neben einem gerade baut, weil es sind ja immer auch abstrakte Ideen, die dargestellt werden. Also insofern implizites Wissen explizit machen und eine deutlich geringere Gefahr von Gruppendenken. Das sind einfach zwei große Stärken. Und dritte Stärke, es macht Spaß.
Ja, kurz und knackig würde ich sagen, ist auch ein Argument, Spaß auf der Arbeit haben. Ja, damit hast du die perfekte Überleitung schon eigentlich gegeben. Denn wir kommen tatsächlich langsam zum Ende von unserem Podcast, auch wenn wir, glaube ich, uns noch Stunden unterhalten könnten. Wie wir es ja auch vorher schon getan haben. Ich habe aber noch eine letzte Frage und die hat eigentlich sehr, sehr viel mit dem Spaß zu tun, den man auch auf der Arbeit haben kann. Und zwar unser Podcast und auch ja unsere Vision hier bei Hello Agile ist eine Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht und jede gern zur Arbeit geht. Glaubst du an eine Welt, in der jede und jeder gern zur Arbeit gehen kann?
Nein. Nicht böse gemeint, aber nein. Ich glaube, es wird immer, ich glaube an eine Welt, wo jeder respektiert wird bei seiner Arbeit und wo auch jeder sich wertgeschätzt fühlen kann bei seiner Arbeit. Also wo Arbeit nicht etwas ist, wo man das man als Zwang empfindet. Das ist eine Welt, die möglich ist. Gleichzeitig gibt es einfach einen Haufen Jobs, die gemacht werden müssen, die halt aber nicht immer geil sind. Und die du auch nicht immer geil machen kannst. Und das muss man auch, glaube ich, so ehrlich sagen. Zur Realität gehört, dass man auch im geilsten Job Tage hat, die doof sind, und da kommst du nicht bei raus, auch weil Menschen Menschen sind, und so sehr wir uns bemühen, gute Menschen zu sein und wertschätzende Menschen zu sein, werden wir nie dahin kommen, dass es irgendwie alles immer nur flutscht und alles irgendwie immer nur nice ist. Insofern, ich glaube an die Bemühung, zu diesem Ziel zu kommen. Ich glaube nicht, dass wir das erreichen. Es ist auch okay. Also das Leben besteht eben auch manchmal aus Sachen, die doof sind.
Ich bin ganz sprachlos. Ich will jetzt nicht so ein coachiges, auch vielen Dank für die Perspektive, reinschmeißen. Aber ehrlich, und danke dir. Ich mag die Gegenperspektive sehr, sehr, sehr gerne.
Gerne.
Sebastian, ja, damit, das sind zwar keine, doch, das sind eigentlich aufheiternde Worte, weil sie sehr, sehr ehrlich sind und einen sehr, sehr schönen Realitätsblick geben. Deswegen möchte ich mich bei dir bedanken für das Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast, und auch für die ganze Zeit, die wir miteinander verbringen durften auf unserer Reise zu den Organisationsentwicklern und Entwicklerinnen, die wir jetzt heute sind. Die Folge ist am Ende. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Menschen, die gerade dabei sind und uns zugehört haben. Ich wünsche dir, Sebastian, erstmal wundervolle Tage. Ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz oft nochmal irgendwie begegnen und dass ich noch ganz, ganz viel von dir hören werde. Und liebe Hörenden, ihr dürft natürlich jede Woche wieder bei uns einschalten beim Unboxing New Work Podcast. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr freut euch auch nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche, und dir, Sebastian, natürlich auch. Danke, bis dahin, und macht's gut. Ciao.
Danke, Jana. Okay, finished.